ARD.
Heute mit Andrea Mühlberger. In der nächsten halben Stunde werden wir radikal jung und berichten über weitere Highlights beim gleichnamigen Theaterfestival am Münchner Volkstheater. Wir stellen Ihnen einen Essayband vor. Trotzdem sprechen versucht, die Sprachlosigkeit nach dem Massaker vom 7. Oktober in Israel zu überwinden. Und dann gibt es noch beunruhigende Nachrichten aus dem Iran. Der Rapper Too Much Saleh muss dort für seine systemkritischen Songs offenbar mit dem Leben bezahlen. Ein Revolutionsgericht hat die Todesstrafe verhängt. Ich bin live verbunden mit Nathalie Amiri. Sie hat lange für die ARD aus dem Iran berichtet. Hallo Frau Amiri, danke, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben, so spontan.
Hallo, ja, sehr gerne.
Frau Amiri, vielleicht können Sie uns erst mal was über Salehi erzählen. Wie bekannt ist er im Iran? Wofür steht er?
Er ist unglaublich bekannt. Er wird als der Sohn Irans bezeichnet, der Sohn der Nation. Ich habe gestern kurz nach Verkündigung des Todesurteils aus Teheran gehört, wenn wir Tomac verlieren sollten, dann verlieren wir unser Land. Er steht wirklich für die junge Generation des Iran und es sind 60% unter 30 und für ihre Unerschrockenheit, für die Wut auf das Regime. Tomasch hat einfach immer alles kritisiert, schon vor dieser Protestbewegung 2022. Er hat Frauen- und Arbeiterrechte angesprochen, er hat politische Gefangene in den Gefängnissen thematisiert oder Korruption. Er hat nie ein Blatt vor den Mund genommen und so wurde er immer mehr auch zur Ikone dieser Protestbewegung, mit der er sich dann im Herbst eben solidarisierte und dann auch einen Song wieder rausbrachte. Da hieß es, das Verbrechen einer Person war es, ihr Haar im Wind tanzen zu lassen. Und er ist zu einem Held geworden im Iran.
Und Frau Amiri, gibt es denn jetzt eigentlich auch einen konkreten Grund für dieses Urteil?
Ich würde sagen, es ist die Angst des Regimes. Tomasch Salehi ist, wie gesagt, kein gewöhnlicher Rapper mehr, der nur das System kritisiert. Er ist einfach zum Vorbild geworden für Millionen von jungen Iranerinnen und Iranern und hat so auch einen enormen Einfluss bekommen. Wenn er jetzt zu Protesten aufrufen würde, ich denke, dann würden sehr, sehr viele trotz ihrer momentanen Frustration und aber auch Angst, sie würden wieder auf die Straße kommen. Und eine Führungsfigur im Inneren, die hat ja bei den letzten Protesten, bei dieser Protestbewegung, bei dieser revolutionären Bewegung gefehlt. Und die will das Regime um jeden Preis vermeiden, denn die Unzufriedenheit der Bevölkerung ist höher denn je und die Wut ist größer denn je.
Diesem Todesurteil geht ja auch eine lange Geschichte voraus. Saleh wurde immer wieder verhaftet, freigelassen, wieder verhaftet. Steckt dahinter ein Kalkül des iranischen Regimes?
Ja, sie schüchtern auf jeden Fall ein. Saleh jetzt zum Tode verurteilt zu haben, ist natürlich, es ist ein Schockzustand gewesen, in dem sich die Menschen im Iran, aber auch außerhalb des Iran weltweit befunden haben. Das Entsetzen war so groß. Und Saleh, das ist ein gefährliches Spiel, das das Regime führt. Denn Saleh hat sich nicht gebeugt. Und er wird immer gefährlicher als Vorbild für eine ganze Generation, für das Regime. Ich meine, er verbrachte insgesamt 252 Tage in Isolationshaft. Dann hat er sich danach wieder, nachdem er kurz raus war aus der Haft, gemeldet und hat dann sich bei all seinen Followern und Unterstützern bedankt und hat gesagt, ihr habt mir das Leben gerettet. Also er kommuniziert permanent mit dem Volk und das Volk antwortet und das ist enorm gefährlich fürs Regime. Und so versuchen sie jetzt, ihn eben noch mehr einzuschüchtern, munter zu machen, aber es ist ein gefährlicher, also ich denke, es ist ein sehr, sehr gefährlicher Spagat, den das Regime gerade mit dieser Verkündung des Todesurteils macht.
Jetzt hat der Iran ja vor kurzem Raketen auf Israel abgefeuert. Für manche Kommentatorinnen und Kommentatoren reine Symbolpolitik. Andere meinten, damit sei eine Grenze überschritten worden. Wie sehen Sie das? Eskaliert das Regime immer weiter und lässt sich dieses Todesurteil eigentlich damit auch irgendwie in Zusammenhang bringen?
Also ich würde nicht von Symbolpolitik sprechen. Das ist eine rote Linie überschritten worden, die vor der im Grunde genommen man sich immer die Weltpolitik gefürchtet hat. Und was das Regime aber gesehen hat, dass es eigentlich selbst nach dieser extremen roten Linie, Angriff auf Israel, keine politischen Konsequenzen gab können sie jetzt so brutal, wie sie auch nur wollen, innenpolitisch durchgreifen. Wir sehen es gerade auf den Straßen in Teheran, Isfahan, Yazd, Shiraz. Die Menschen werden, also gerade die Frauen, wenn sie ihr Kopftuch nicht tragen, brutalst wieder verhaftet von der Sittenpolizei, die überall steht und die Mädchen und Frauen in Minibussen abtransportiert. Es finden wirklich fast Straßenkämpfe zwischen Sittenpolizei und weiblicher Bevölkerung statt. Und diese Einschüchterung dient einfach dazu, dass das Regime vor dem es am meisten Angst hat, das Ganze einzuschüchtern, das ist die eigene Bevölkerung. Weil außenpolitisch haben sie keine Konsequenzen mehr zu befürchten, weil sie ja, egal was sie machen, gesehen haben, eigentlich soll der Status quo beibehalten werden.
Eine Frage hätte ich noch, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was bedeutet nun dieses Todesurteil für Salehi? Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass es vollstreckt wird?
Also ich traue dem Regime alles zu. Sein Anwalt will jetzt Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, aber auf eine gerechte Justiz, die unabhängig entscheidet und nach dem Gesetz handelt, die gibt es in der Islamischen Republik Iran nicht. Deswegen, es wäre brandgefährlich für das Regime, ihn hinzurichten, denn dann würde es wirklich Massen auf die Straßen bewegen. Aber es kann trotzdem sein.
Vielen Dank. Die Journalistin und Autorin Natalie Amiri war das. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und nachdem wir jetzt so viel über Too Much Salehi gesprochen haben, wollen wir ihn auch hören. Hier ist er mit seinem Song Shin.
انسان بدون آزادی هیچی نیست. یه ستاره پیدا کردم تو این شب تار، فکرش فراری میداد روح منو از زندان، خشم منو لطافت تشخ پری و شیطان، توی سینم چالت کردم هم عمیقی هم پنهان، لبخند شیرینت شده آرامش قلبم و دیدم تو چشای سیات آزادی وطن و یه نور بی پایان مثل داستان سپیده، هیچ و خیش طلوعی بازنده یه شب نشد، قدمات یاد گرفتم که رفتن نباید، از رفیقای نبودی تا تو خطرم نخوانم، صخره هامو ببینم با تون تکه و پاره، به چه کوهی تکه کردی حتی قلبم ندارم، بزرگ دلت مثل بچه های کار، مثل مادرای آبان، مثل خنده پای دار، مثل مشت گره کرده یه معلم و کارگر،
ایران آسمون منه و شما ستاره هاش،
ساز شدین تو سرم و باز دادین به روحمم، یاد دادین ایستادن و منا دادین به بودنم، تموم احساساتم از جنس سربن، گلوله میسازم باشون قطار میشن رو ورق، شعر شاهده که عشق بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای، شعر شاهده کش بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ایم، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای، ما جزوی از همیم هیچ فاصلمون، خیال تو بود امن کرد خاطرمو، به جز تو تموم شعر و یادم میرن گاهی، وقتی هستی یادم میره هستی به تباهی، من فقط یه شورشیم که عاشق جنگ، اهل فرارم نیستم ولی تو خود پناهی، پرم از تو پری از لحظه های من، تنها ستاره ی ظلمتی که کهکشانشم، میدونم پلیس دشمنت بنا سد راه تن، اگه خونوادتم تنهات گذاشتم کنارتم، شعر شاهده که عشق بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ای، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای، شعر شاهده که عشق بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ای، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای،
der Rapper Too Much Salehi. Für seine regimekritischen Songs droht ihm im Iran jetzt die Todesstrafe. Wer wissen möchte, was an deutschen Bühnen gerade an frischen Ideen und Konzepten aufgeführt wird, der geht aufs Radikal Jung. Das Theaterfestival des Münchner Volkstheaters ist längst eine Institution. Nicht nur für die Münchner Kultur, sondern für den deutschsprachigen Theaterbetrieb schlechthin. Jedes Jahr sichtet ein Kuratorenteam Stücke junger Regisseurinnen und Regisseure und lädt dann eine Auswahl nach München. Noch bis zum Samstag läuft die mittlerweile 18. Ausgabe. Sven Ricklefs mit einer Zwischenbilanz.
Im Zeitalter von NSU-Morden, von rassistischen Anschlägen wie demjenigen in Hanau, von Reichsbürgerbewegung und rechtsextremen Strukturen in der deutschen Polizei, formiert sich eine postmigrantische Untergrundorganisation als Gegenbewegung. Das ist der Plot.
Sie fragen sich, was passiert, wenn jemand kommt, um sich zu rächen?
Die Gerechten hat Murat Dikenci sein Stück genannt, das er für das Theater Dortmund entwickelt hat, und er bezieht sich dabei auf Albert Camus' gleichnamiges Revolutionsstück, nur dass er seine Gerechten mit A umlaut schreibt und ihnen damit die Rache schon in den Namen integriert.
Und wir richten die, die das Gleichgewicht aus den Fugen gebracht haben.
Drei Figuren diskutieren sich durch Mittel und Möglichkeiten eines Widerstands bis hin zu Gewalt und Mord. Wann und wie wäre Gegengewalt von gewaltsam unterdrückten und marginalisierten Menschen in einer Gesellschaft gerechtfertigt? Dabei geht Murat Dikenci mit seiner immersiven Inszenierung mitten hinein in das sich durch den Raum bewegende Publikum, das herausgefordert wird, sich zu verhalten. Da hapert es zwar in seiner ästhetischen Umsetzung noch etwas im Verhältnis zwischen Form und Botschaft, und doch zeigten diese Gerechten, wie viele der Produktionen des Radikal-Jung-Festivals in dieser Woche, als Qualität eine Widerständigkeit, eine klare politische Haltung, einen Willen zur Auseinandersetzung, was dem Theater eine oftmals entbehrte Kraft zurückgibt.
Das Kind muss sich bald entscheiden.
Na du, was bist du denn, Burb oder Meitschi?
Liebe Großmär, ich schreibe dir dies, weil ich schon seit langer Zeit versuche, über meinen Körper zu verfügen.
Auch dies, widerständig, suchend, fordernd, radikal und doch ungleich sanfter, zarter und dabei auf eine geradezu betörende Weise ästhetisch ausgereift. Die Theaterversion des Romans Blutbuch von Kim de l'Horizon. Das Buch war die Sensation auf dem Literaturmarkt vor 2 Jahren, nicht nur wegen seiner eigenwilligen Sprache, sondern auch, weil dafür erstmals eine non-binäre Person den Deutschen Buchpreis verliehen bekam. Und nun war die Bühnenversion vom Theater Magdeburg wohl die Sensation beim Festival Radikal Jung.
Die Kinder in der Schule machen sich über mich lustig. Manchmal bin ich ein Junge und manchmal ein Mädchen, aber du kannst nicht beides sein.
Ein non-binäres Ich auf der Suche nach einer Sprache für sich und seinen Körper, das dabei zugleich dem mütterlichen Zweig der Familie und vor allem auch transgenerationalen Traumata nachspürt.
Deine Hände waren für mich die grauenvollsten Tiere auf der ganzen Welt, weil ich immer spürte, dass ich ihre Geschichte erbe.
Radikal Jung zeigte das Blutbuch in der Inszenierung von Jan Friedrich und damit in einer wirklich kongenialen, sehr fantasievollen, sehr spielerischen Version, die das eigentlich monologisierende Ich auf 7 Stimmen verteilt und dabei für die radikale und eigenwillige Poesie der Vorlage eine ebenso eigenwillige und betörend schöne Bühnenpoesie findet.
Und ich liege im Bett, als der Arzt kommt und mir das CT zeigt und von einer Raumforderung spricht. Ich frage, ob wir das Wort nicht besser durch Tumor ersetzen wollen.
Und auch das ein Theater, das berührt. Arbeit und Struktur nannte der Schriftsteller Wolfgang Herrndorfer seinen Internetblog, den er 2010 nach der Diagnose eines Hirntumors begann und mit dem er sich bis an seinen Freitod 3 Jahre später heranschrieb. Arbeit und Struktur, das Protokoll eines mutigen Überlebens und eines Sterbens, war bei Radikal Jung in der Inszenierung von Adrian Figueroa zu sehen, in einer Bühnenfassung, die dem monologisierenden Schriftsteller Ich-Figuren aus seinen Romanen als Dialogpartner zugesellt und den Auflösungsprozess eines Langzeitsterbenden auf faszinierende Weise auch räumlich umsetzt.
Welcome everybody!
Und so zeigt sich diese Ausgabe des Festivals Radikal Jung sowohl ästhetisch als auch thematisch auf der Höhe der Zeit und hat auch in den nächsten Tagen noch weiterhin ein ganzes Spektrum theatraler Möglichkeiten auf dem Programm. Von der radikalen Beschäftigung der brasilianischen Regisseurin und Autorin Carolina Bianchi mit dem Thema Gewalt gegen Frauen und Femizid unter dem Titel The Cadela Forza Trilogie bis hin zu Pandora's Heart, das angekündigt wird als a lip-sync musical in which no one dies from love. Es bleibt spannend.
Ja, hingehen lohnt sich absolut. Sven Rickliffs über das Festival Radikal Jung am Münchner Volkstheater. Es geht noch bis Samstag.
In him, can't catch the tears. Time never lands. Our love is all that stands.
Blindfold, Trip-Hop von Mort Sheba, ein musikalischer Gruß aus den späten 90ern. Das Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober bedeutet eine tiefe historische Zäsur. Zu den Folgen des Terrors gehören der Krieg im Gazastreifen, ein gewaltiger Ausbruch des Antisemitismus, eine mangelnde Solidarität mit Jüdinnen und Juden und das Gefühl der Unmöglichkeit, miteinander zu reden, über Trennlinien und Grenzen hinweg. Dieser Sprachlosigkeit versuchen Wissenschaftlerinnen, Publizisten und Künstlerinnen aus Deutschland jetzt mit einem Sammelband von Essays etwas entgegenzusetzen. Trotzdem sprechen, heißt der Band, der heute erschienen ist. Nils Beinker.
Dieses Buch ist ein Wagnis, der Versuch, einander zu erzählen, einander teilhaben zu lassen an Gedanken und Gefühlen, in einer Zeit, die leisen, nachdenklichen Stimmen allenfalls seinen kleinen Raum lässt, wenn überhaupt. Und auch so viel Privates, Intimes preiszugeben, Ängste, Albträume, Verletzungen, Tränen angesichts der Nachrichten vom Massaker der Hamas, der Bilder aus Gaza, aber auch angesichts des Stimmenzuwachs der Rechten bei den letzten Landtagswahlen. Mirjam Sadov, eine der drei Herausgeberinnen des Bandes »Trotzdem sprechen«, erzählt in ihrem Essay unter anderem vom eigenen Erleben des 7. Oktober. Die Historikerin war bei einer wissenschaftlichen Tagung. Sie sagt, sie habe viel Solidarität seitens der Teilnehmerinnen erfahren.
Ich finde jegliche Äußerungen, die Menschen ausschließen, Menschen niederzubrüllen, auszuladen, nicht als Teil eines Wirs wahrzunehmen, absolut falsch. Und das kann nicht der Weg sein, auch sich zu solidarisieren, sondern wir müssen hier andere Wege finden.
Der Sammelband will einen solchen Weg eröffnen. Die Texte, entstanden in der Auseinandersetzung mit der Welt nach dem 7. Oktober, behandeln unterschiedliche Perspektiven. Und sie sind auch unterschiedlich gestaltet. Neben sehr persönlichen Betrachtungen gibt es auch ein Gespräch, an dem unter anderem die Münchner Schriftstellerin Joanna Osman teilnimmt. Ihr Vater stammt aus Palästina. Joanna Osman erzählt unter anderem, wie schwierig es gerade sei, Palästinenserin zu sein, weil man zwischen allen Stühlen stehe und der Konflikt traumatisierend sei.
Diese Komplexitäten sollten wir in einem öffentlichen Gespräch auch aushalten. Die Tatsache, dass jemand palästinensischer Herkunft ist, heißt überhaupt nichts über die politische Positionierung von jemandem. Und das Gleiche betrifft Israelis, die sich ja häufig eben auch von der Politik der jetzigen Regierung distanzieren, auf die Straße gehen, egal ob jetzt in Israel oder auch in Deutschland. Aber man hat manchmal das Gefühl, dass im öffentlichen Gespräch diese Komplexitäten verflacht und vereinfacht werden, um sie unseren deutschen Gesprächsbedürfnissen anzupassen.
Die mit dem 7. Oktober verbundene Zäsur ist tief, das wird in den Texten immer wieder deutlich. Die Schauspielerin und Filmemacherin Mariam Sareh bemerkt gleich im ersten Essay, es fühle sich an, als entfremde man sich immer mehr. Viele andere gleichlautende Gedanken ließen sich anführen. Die Autorinnen und Autoren, die trotzdem sprechen wollen, schreiben auch beständig dagegen an. Und sie erzählen von einer Zeit, in der eine in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei viel Zuspruch erhält und in der Antisemitismus und Rassismus grassieren. In Mirjam Sadovs Text heißt es, auf den Podien zum diesjährigen Internationalen Holocaust-Gedenktag höre man mehr über den Antisemitismus von Muslimen als über den der deutschen Mitte.
Das ist so ein Moment der Schuldabwehr, das kann man auch so sagen. Mir scheint es fast als eine Erleichterung in bestimmten Kontexten, wo es tatsächlich um den Holocaust gehen sollte. Natürlich muss man jetzt über die aktuelle Situation, aktuellen Antisemitismus sprechen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wo ich immer wieder den Eindruck bekommen habe, dass man eigentlich ganz froh ist, dass man jetzt nicht mehr über die eigene Geschichte sprechen muss. Und ich finde, man kann beides machen, ohne die eigene Verantwortung aufzugeben.
Der Band Trotzdem sprechen ist kein Debattenbuch, er ist ein Zeitdokument und vor allem ein Plädoyer für die Menschlichkeit in einer Zeit des Hasses, der Polarisierung, des Getöses. Wir alle haben eine Verantwortung zur Humanität, schreibt die Publizistin Julia Alfandari, Beauftragte für Antisemitismus und Extremismusprävention im Bundeskulturstaatsministerium. Der Dichter Durst Grünbein erinnert an Immanuel Kants praktische Vernunft, an ein verantwortungsvolles Handeln, ebenso an Hannah Arendts Gedanken zu den Ursprüngen totalitärer Herrschaft. Sie und die anderen suchen nach Alternativen zu den Verhärtungen dieser Zeit. Sie suchen nach Ermutigung.
Der Essayband Trotzdem sprechen, herausgegeben von Lena Gorelick, Miriam Schellbach und Mirjam Sadov vom NS-Dokumentationszentrum München, ist heute im Ullstein Verlag erschienen. Ja, soweit das Kulturleben für heute. Andrea Mühlberger und das ganze Team sagen ganz herzlich Danke fürs Zuhören und freuen sich, wenn Sie morgen um 14 Uhr auch wieder dabei sind im Kulturleben.